Deutschlandfunk Nova. Update.
Mitten in Europa haben wir es mit Sklavenstaaten zu tun.
Es sind schwere Vorwürfe, die dieser Menschenrechtler den pro-russischen Separatisten in der Ostukraine macht. Nach Informationen unserer Kollegen vom Deutschlandfunk werden da tausende Strafgefangene in Arbeitslagern zu unbezahlter Schwerstarbeit gezwungen, um die selbsternannten Separatistenstaaten zu finanzieren. Sklavenarbeit mitten in Europa? Darum geht's zuerst im Update, heute mit Jan Bungartz.
Update.
Die Hilfsorganisation Menschenrechtsgruppe Ostukraine spricht von einem regelrechten Netz an Straflagern in Donetsk und Lugansk. Etwa ein Dutzend soll es sein. Die Häftlinge dort dürfen nicht selbst entscheiden, ob sie arbeiten. Sie müssen, und das unbezahlt. Wie es dazu kommen konnte, berichtet unsere Osteuropa-Korrespondentin Sabine Adler.
Als vor 3 Jahren pro-russische Separatisten Teile der Ostukraine besetzten, gerieten auch die Strafkolonien unter ihre Kontrolle, in denen traditionell zu Freiheitsstrafen verurteilte Personen ihre Haft verbüßen. Insgesamt verrichten seitdem bis zu 10.000 Häftlinge schwere Zwangsarbeit.
Weiter einsitzen und arbeiten müssen offenbar auch Gefangene, die eigentlich schon längst frei sein müssten, etwa durch eine Amnestie, die die ukrainische Regierung 2014 verfügt hatte. Das ging zum Beispiel diesem ehemaligen Häftling so, bevor er von der Menschenrechtsgruppe rausgeholt wurde.
Ich kam nicht frei, weil 2014 in Luhansk der Umsturz stattfand und alle ukrainischen Gerichte und andere staatliche Einrichtungen geschlossen wurden. Die neue Gefängnisleitung sagte, die Amnestie sei eine Entscheidung eines anderen Staates, die sie nicht umsetzen würde.
Die Arbeiten in den Lagern reichen von Steinetragen über Bäume fällen bis zur Produktion von Beton für die ostukrainische Bauwirtschaft. Wer sich weigert, muss mit Konsequenzen rechnen. Davon berichtet am Telefon ein Gefangener, der zurzeit noch in einem dieser Lager einsitzt.
Man kommt in Einzelhaft. Das Minimum sind 15 Tage. Dann gibt es 3 Monate, dann ein halbes Jahr.
Die Menschenrechtsgruppe um Pavel Lisianski hat insgesamt 75 Interviews mit Gefangenen, deren Angehörigen und Augenzeugen geführt. Er schätzt die Zahl der Betroffenen auf insgesamt 10.000. Und sein Fazit ist deutlich.
Das ist ein direkter Verstoß gegen die Menschenrechte und das Arbeitsrecht, das Zwangsarbeit verbietet.
Lisianski vermutet, dass die Separatisten durch die Zwangsarbeit in den Gefangenenlagern umgerechnet bis zu 500.000 Euro im Monat einnehmen. Denn in den Lagern wurde auch früher schon gearbeitet, damals allerdings nicht erzwungen und nicht unbezahlt. Für die selbsternannten Republiken Donetsk und Lugansk ist die Zwangsarbeit somit eine wichtige Einnahmequelle. Die Menschenrechtler fordern, dass Russland einschreitet und seinen Einfluss auf die Separatisten nutzt. Bisher scheint die russische Regierung die illegale Lagerarbeit allerdings zu dulden. Kritik gibt es auch an der ukrainischen Regierung. Die parteilose Ombudsfrau für Menschenrechte sieht eine Mitverantwortung des ukrainischen Staates.
Wegen des Konfliktes werden diese Personen zweifach bestraft. Der Staat hat sie zu der Strafe dorthin verurteilt, aber er kann sie jetzt nicht aus der Gefahr herausholen.
Dieses Problem sieht auch die Vizechefin des ukrainischen Parlaments. Die Ukraine hat den Einfluss auf die Gebiete im Osten schlicht verloren.
Wir können sie nicht helfen, weil ukrainische
Wir können ihnen nicht helfen, weil ukrainische Gesetze dort keine Gültigkeit haben. Russland übernimmt keine Verantwortung für die Menschen und die ukrainische Polizei, die Staatsanwaltschaft, auch ich können nicht dorthin.
Für die rund 10.000 zur Arbeit gezwungenen Häftlinge wird sich so in absehbarer Zeit wohl wenig ändern. Auf die Bitte des Deutschlandfunks um eine Stellungnahme kam von den Regierungen der selbsternannten Volksrepubliken in der Ostukraine keine Antwort.
Was sonst noch wichtig war?
Der chinesische Dissident und Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo ist tot. Er hatte Krebs und ist mit 61 in Peking gestorben. Liu saß seit 2009 im Gefängnis wegen Untergrabung der Staatsgewalt und war erst vor kurzem in ein Krankenhaus verlegt worden. Er hatte 2010 in Abwesenheit den Friedensnobelpreis bekommen für seinen Einsatz für die Menschenrechte in China. Dass ihm sein Engagement zum Verhängnis werden könnte, damit hatte der Schriftsteller schon früh gerechnet.
Ich habe mal gesagt, als Dissident unter Bewachung zu stehen oder seine Freiheit zu verlieren, das gehört zum Beruf dazu. Dieses Risiko muss man tragen, wenn man diesen Weg einschlägt.
Bei dieser Haltung ist Liu Xiaobo auch im Gefängnis geblieben. Ein Schaugeständnis, um freizukommen, das wollte er nie ablegen. Jetzt ist der Friedensnobelpreisträger tot. Im Abgasskandal um manipulierte Dieselautos gerät jetzt auch Mercedes-Bauer Daimler stärker unter Druck. Wie WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung berichten, soll Daimler jahrelang Diesel mit manipulierter Motorsoftware ausgeliefert haben, um Abgaswerte zu schönen. Betroffen sind demnach deutlich mehr Fahrzeuge als bisher angenommen, bis zu 1 Million, darunter Kleintransporter und mehrere Mercedes-Klassen. Das geht den Berichten zufolge aus einem Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichtes Stuttgart hervor. Verkehrsminister Alexander Dobrindt hat inzwischen reagiert und Manager von Daimler vor die Untersuchungskommission Abgasskandal geladen.
Wir sind ja ständig auch mit unserer Untersuchungskommission dabei, das Thema zu begleiten. Wir wissen ja, dass auch staatsanwaltschaftliche Ermittlungen an vielen Stellen stattfinden.
Letztes Jahr hatten sich Dobrindt und Daimler schon auf Umrüstungen geeinigt, allerdings nur von rund 250.000 Dieselautos. Zu den neuen Vorwürfen hat Daimler bisher nichts gesagt. Zwischen den Grünen und der FDP gibt's gerade Zoff, nicht nur weil Wahlkampf ist, sondern auch wegen einer Twitter-Kampagne. Die Grünen haben dafür Wahlplakate von FDP-Chef Christian Lindner genommen und den Text verändert. Beispiel:
Freie Fahrt für freie Porsche-Fahrer. Eigentlich wollte ich nie was anderes.
Diesen Tweet teilte auch der ehemalige Bundesumweltminister Jürgen Trittin, ein Grüner. Er spricht von Satire. Die FDP kritisiert die Aktion, unter anderem, weil die Grünen darauf verzichtet hatten, das Ganze als Satire zu kennzeichnen. Einige Twitter-Nutzer hielten die gefälschten Plakate für echt. Und in einer Selbstverpflichtung hatten die Grünen wegen der Fake-News-Debatte Falschaussagen im Wahlkampf eigentlich abgelehnt. Klagen will die FDP gegen die Plakate auf Twitter aber nicht.
So, bonjour. Ich m'appelle Angela. La bitte, au revoir.
Okay, Französisch üben wir nochmal. Applaus gab's trotzdem für Kanzlerin Angela Merkel beim Vorstellungsspiel mit dem französischen Staatschef Emmanuel Macron. Merkel war heute mit ihrem halben Ministerteam zu Regierungskonsultationen in Paris, den ersten mit Macron. Der hatte vorher schon mal Druck gemacht und mehr öffentliche und private Investitionen von Deutschland gefordert. Beschlossen haben Deutschland und Frankreich dann unter anderem, gemeinsam einen europäischen Kampfjet zu entwickeln. Bisher haben die Bundeswehr und die französische Armee unterschiedliche Flugzeuge. Und mit dem europäischen Kampfflugzeug Eurofighter hatte es öfter Probleme gegeben. Ein weiterer deutsch-französischer Plan, das europäische Austauschprogramm Erasmus, könnte in Zukunft nicht nur für Studierende, sondern auch für Azubis geöffnet werden.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Das Treffen Macron-Merkel ist auch Thema im Netz. George Emra hält die beiden für ein Dreamteam und postet bei Facebook: Die Europäische Union braucht Frau Merkel und Herrn Macron. Nur so können die europäischen Werte bewahrt werden. Zum französischen Staatschef gehen die Meinungen aber auch auseinander. Susanne, NEU-Haus ist optimistisch. Macron ist sicher kein sich verzettelnder Chaot, sondern hat gut durchdacht, was er anpackt. Asche auf mein Haupt, wenn's anders kommt. Attila Debak ist zurückhaltender. Fragt sich, ob irgendeine Regierung so mächtig ist, dass sie alle Probleme in ihrem Land in 0,nix in Luft auflösen kann. Genervt reagieren viele auf Macrons Forderung, Deutschland müsse sich bewegen. Gerald Bast schreibt: Deutschland muss gar nichts. Wir sind weder Kolonie noch besetztes Land. Falk Heilmann fragt: Wäre es nicht auch eine gute Idee, wenn die anderen mal anfangen, sich zu bewegen? Für Lacher sorgt das Vorstellungsspielchen von Macron und Merkel. Axel Schrüfer findet: Macron herrlich sympathisch und authentisch, Merkel wie immer verkrampft, wenn es mal locker zugeht. Und Martina Marlene Osenberg wundert sich: Wieso wurde uns für diesen französischen Satz nie applaudiert?
Was noch wichtig wird:
Auch morgen wird in Paris einiges los sein. Frankreich hat am 14. Juli seinen Nationalfeiertag. Und in der Hauptstadt gibt es die traditionelle Militärparade auf der Avenue des Champs-Élysées. Dieses Jahr hat Staatschef Macron Besuch aus den USA. Schon seit heute ist Präsident Donald Trump in Paris. Denn vor 100 Jahren waren die USA an der Seite Frankreichs in den Ersten Weltkrieg eingetreten. Morgen ist für Frankreich aber nicht nur ein Feiertag. Denn letztes Jahr war bei den Feiern in Nizza ein Terrorist mit einem LKW in eine Menschenmenge gerast. Mehr als 80 Menschen wurden getötet und etwa 400 verletzt. Präsident Macron erinnert morgen Nachmittag an die Opfer des Lkw-Anschlags in Nizza.
Und sonst in der Welt?
In Russland ist der Hauptangeklagte im Mordfall Nemzow zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Tschetschene 2015 den Oppositionspolitiker Boris Nemzow nahe des Kremls in Moskau erschossen hat. Vier weitere Männer aus Tschetschenien, die seine Komplizen gewesen sein sollen, müssen zwischen 11 und 19 Jahre hinter Gitter. Die Ermordung von Nemzow vor 2,5 Jahren hatte weltweit Bestürzung ausgelöst. Nemzow galt als einer der schärfsten Kritiker von Präsident Wladimir Putin. Mitstreiter Nemzows halten die Ermittlungen und den Prozess für ein Scheinverfahren, um die Hintermänner des Mordes zu schützen. Mehrere muslimische Schülergruppen dürfen jetzt doch bei einem Roboterwettbewerb in den USA mitmachen. Wegen der neuen Einreiseregeln in den USA war ihnen erst verboten worden zu kommen. Vor allem die Absage an eine afghanische Schülerinnengruppe hatte in den USA für Aufregung gesorgt. Nach dem Protest hatte Präsident Donald Trump die Behörden aufgefordert, bei der Visavergabe einzulenken. Jetzt dürfen alle kommen, darunter Gruppen aus dem Iran, Jemen, Sudan und aus Libyen und auch ein Team syrischer Flüchtlinge. Insgesamt sind Teams aus fast 160 Ländern dabei. Sie werden beim internationalen Wettbewerb First Global Challenge in Washington mitmachen. Dort zeigen junge Forscher ihre selbstgebauten Roboter.
Wissensnachrichten.
Fotos oder Videos landen heute ja gerne auf dem USB-Stick oder in der Cloud, alles ziemlich Standard. Forscher der Uni Harvard haben jetzt eine besondere Möglichkeit getestet. Sie haben Daten in lebenden Bakterien gespeichert. Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten, wie funktioniert denn das?
Ja, das Prinzip ist eigentlich das gleiche wie bei digitalen Speichermedien. Da kodierst du ja Daten als Nullen und Einsen. Also bei einem Foto wären das zum Beispiel Informationen darüber, an welcher Stelle welcher Pixel in welcher Farbe sitzt. Und die Harvard-Forscher haben eigentlich das Gleiche gemacht, nur haben sie diese Bildinformationen in DNA kodiert. Das heißt, statt Nullen und Einsen sind es da die vier Basen, aus denen DNA besteht: G, C, A und T.
Und damit kann man richtige Fotos speichern.
Ja, genau. Also die Forscher haben Schwarz-Weiß-Fotos genommen. Das eine war das Foto von einer Hand, das andere eine kleine Videosequenz, also 5 Bilder von einem galoppierenden Pferd. Und die Pixelinformationen zu den Bildern haben die Forscher in künstliche DNA umgewandelt. Und diese künstliche DNA haben sie dann in lebende Kolibakterien eingeschleust. Und sie konnten die Fotos auch hinterher wieder rauslesen.
Okay, aber was bringt das jetzt? Werden die Bakterien jetzt die neuen USB-Sticks, oder?
Ja, das wohl eher nicht. Also DNA ist aber an sich ein super Speichermedium. Da passen eben unglaublich viele Daten auf sehr kleinen Raum. Und dann ist DNA eben auch noch extrem lange haltbar. Also zum Beispiel kann man ja aus uralten Mammutknochen noch Erbgut extrahieren. Also man könnte sagen, DNA ist eigentlich so ein bisschen das Originalspeichermedium.
Also sozusagen die Mutter aller USB-Sticks.
Ja, könnte man so sagen. Also die Forscher überlegen sich deshalb auch schon länger, ob man nicht wichtige Dokumente in DNA-Form umschreiben und eben so aufbewahren könnte. Und eine andere Anwendungsmöglichkeit wäre in der Medizin. Also da wird es jetzt ein bisschen abstrakt. Die Forscher glauben nämlich, man könnte Bakterien oder auch andere Zellen so programmieren, dass sie so ein bisschen funktionieren wie molekulare Logbücher. Aha. Dass sie also aufzeichnen, was so um sie herum passiert und eben diese Daten dann in ihrer eigenen DNA speichern. Und so könnten Zellen zum Beispiel zeigen, welche Prozesse in ihrem Inneren ablaufen, während ein Tumor entsteht.
Krasse Geschichte. Von kleinen Zellen zu dicken Flugzeugen, die könnten in Zukunft deutlich häufiger Verspätung haben.
Und das liegt gar nicht unbedingt an den Airlines, sondern am Klimawandel. Genauer gesagt an mehr Hitzewellen. US-Forscher haben das untersucht und schreiben, wenn es heiß ist, wird die Luft am Boden dünner und das macht Starts und Landungen für Flugzeuge schwieriger. Das heißt, sie müssen entweder warten, bis es kühler wird oder sie müssen leichter werden.
Könnten dann weniger Passagiere mit.
Ja, genau. Oder weniger Treibstoff und Gepäck. Hitzewellen machen den Airlines aber teilweise schon heute das Leben schwer. Ende Juni zum Beispiel musste American Airlines in Phoenix in Arizona mehr als 40 Flüge streichen. Dort wurde es nämlich fast 50 Grad Celsius heiß und kleinere Maschinen konnten dann nicht mehr starten.
Zum Schluss noch zu einem Wetterphänomen, nämlich Blitzen. Wer gerne welche guckt, hat letztes Jahr besonders in Nordrhein-Westfalen Glück gehabt.
Im Kreis Wesel im Westen von Nordrhein-Westfalen gab es im letzten Jahr nämlich die meisten Blitze. Und zwar genau 4,1 Einschläge pro Quadratkilometer. Gezählt hat sie der Blitzinformationsdienst in Karlsruhe. Der nutzt dafür die Daten von rund 160 Messstationen in ganz Europa. Für die Blitzexperten ist Wesel übrigens ein Überraschungssieger.
Ach was.
Ja, normalerweise blitzt da gar nicht so oft. 2016 war eher die Ausnahme. Im Mai und Juni gab es in dem Kreis mehrere heftige Gewitter. Auf Platz 2 bei den meisten Blitzen landet Aschaffenburg in Bayern. Dahinter wieder eine Stadt in NRW, nämlich Borken. Am wenigsten hat es in Flensburg-Fürth und in Frankfurt an der Oder geblitzt. Insgesamt gab es im letzten Jahr laut Blitzinformationsdienst sehr wenige Blitze. Rund 430.000 sind eingeschlagen. So wenige waren es seit 1999 nicht mehr. Und es gab auch schon Jahre, in denen 1 Million Blitze in Deutschland eingeschlagen sind.
Danke an die Blitzexpertin Jenny Rieger aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Hochsommer ist anders. Immerhin ist es heute überall trocken geblieben. Morgen ziehen mehr Wolken auf und es kann wieder regnen und ab und zu auch gewittern. Am meisten Sonne bekommt der Osten ab. Die Temperaturen bleiben ähnlich wie heute, maximal 18 bis 25 Grad. Wärmer wird's erst wieder am Montag.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.